Es ist so spannend, dass Sie sagen, es ist Ihnen noch nicht bekannt gewesen, weil das ist oftmals die Reaktion, die ganz viele Menschen haben. Wie, du hast zwei Betreuer. Oder wie, was ist denn Tandem überhaupt? Aber tatsächlich gibt es Tandembetreuung von Anfang an.
Herzlich willkommen bei Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Ich bin Madeline Frühwein. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen des Systems der rechtlichen Betreuung über ihre Erfahrungen, von Herausforderungen und Missständen bis hin zu Hoffnung und Ideen für ein menschlicheres Betreuungssystem. Denn die rechtliche Betreuung geht über Akten und Paragraphen hinaus. Sie ist menschliche Realität. Schön, dass du dabei bist. Viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute freue ich mich, Jana Haupt begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ein herzliches Moin aus dem Norden von Deutschland. Schön, dass ich hier sein darf, Frau Frühwein.
Mögen Sie sich vielleicht kurz vorstellen, damit wir wissen, wer Sie sind und damit wir Sie einordnen können?
Genau, also mit meiner Begrüßung Moin erkennt man schon, ich wohne in Schleswig-Holstein, im echten Norden, wie man hier oben sagt. Ich bin seit fast 18 Jahren rechtliche Betreuerin, das auch in Vollzeit mit einem Büro, mit mehreren Mitarbeitern und einer Vielzahl von Klienten und darf damit den Beruf ausführen, der für mich einer der schönsten der Welt ist.
Oh, das haben Sie aber schön gesagt. Ja, das ist total spannend, was Sie gerade schon erzählt haben. Da hätte ich eigentlich schon ein paar Fragen. Können Sie
ja,
vielleicht
kurz
nochmal erklären, was Ihr Arbeitsumfeld ist?
Ich bereits in Folge 14 in Erwägung gezogen habe,
was das bedeutet.
Das war die Sonderfolge, die ich aufgenommen hatte mit Themen rund um den Podcast. Werde ich ab dem 14. Januar 2026 im 2-Wochen-Rhythmus neue Podcast-Folgen veröffentlichen. Da die Inhalte der Folgen recht informativ und auch thematisch dicht sind, möchte ich den HörerInnen die Möglichkeit geben, jeder dieser Folgen in Ruhe anhören zu können, bevor die nächste Folge erscheint. Zudem wurde dies auch bereits mehrfach als Wunsch bei mir geäußert und daher halte ich auch diesen neuen Veröffentlichungsrhythmus für sinnvoll. Zudem geht der Podcast an Weihnachten und Silvester und auch dem 7.1. vorerst in Winterpause und startet ab dem 14.1. wieder. Das als kurze Zwischeninformation. Ich wünsche Ihnen und euch schöne Festtage und nun geht's weiter mit dem Podcast.
Also tatsächlich sind wir ein Büro mit 2 Betreuern und wir arbeiten ausschließlich hybrid. Das bedeutet, es gibt ein Büro zwar vor einem Ort, wo man jederzeit andocken kann und auch wo unsere Mitarbeiter andocken können, aber jeder von uns hat ein PC. Wir arbeiten ausschließlich mit einer E-Akte und sind eigentlich viel unterwegs. Unsere Mitarbeiter im Hintergrund dürfen auch dort arbeiten, wo sie gerade sind und wann sie das möchten. In der Regel ist das zu Hause, so dass es sich dort auch mit Familie und Beruf einfach super vereinbaren lässt. Und für uns ist der Vorteil, wir fahren zu unseren Klienten direkt dorthin, wo die das wollen. Ob das nun zu Hause ist, in einer Einrichtung oder auch einfach in einem Café, weil sie die Umgebung als sicher empfinden.
Ja, danke für den kurzen, spannenden Einblick. Das hatten wir so jetzt auch noch nicht im Podcast. Aber es soll ja heute um ein ganz anderes Thema gehen, nämlich um die Tandembetreuung, was ja auch ein super spannendes Thema ist und leider noch sehr unbekannt, so kam es mir jedenfalls vor in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe. Und da wäre es natürlich meine erste Frage, was ist denn genau eine Tandembetreuung?
Es ist so spannend, dass Sie sagen, es ist Ihnen noch nicht bekannt gewesen, weil das ist oftmals die Reaktion, die ganz viele Menschen haben. Wie, du hast zwei Betreuer. Oder wie, was ist denn Tandem überhaupt? Aber tatsächlich gibt es Tandembetreuung von Anfang an. Seit 01.01.23 sind sie im Paragraph 18-17 geregelt mittlerweile, der ganz schlicht einfach nur sagt, es ist möglich, mehrere Betreuer zu bestellen, wenn damit einfach die Angelegenheiten der Betreuten besser zu regeln sind. In der Regel sind das Ehrenamtler und Berufsbetreuer zusammen in einer Kombination. Nur selten werden 2 berufliche Betreuer eingesetzt. Das ist dann in Fällen, und die kennen Sie vielleicht dann schon eher, dass ein Sterilisationsbetreuer oder ein Verhinderungs- oder Ergänzungsbetreuer existiert. Ist das eher ein Begriff?
Ja, Verhinderungsbetreuer. Das ist, glaube ich, so das, was eher bekannt ist. Aber nicht so die Tandembetreuung tatsächlich. Gerade so in Kombination mit zum Beispiel Eltern. Und zum Beispiel der Vater hat die rechtliche Betreuung für das Kind, ist aber schon recht alt und wünscht sich eine Berufsbetreuerin zum Beispiel als zweite Betreuerin, rechtliche Betreuerin, so in Kombination, sowas zum Beispiel.
Ja, genau. Genau das ist eine Tandembetreuung. Mhm. Und solche Tandembetreuung führe ich tatsächlich auch schon immer und aktuell auch vier in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Aber das, was Sie sagen, dass eine Betreuung im Ehrenamt durch Eltern schon sehr lange existiert, genau das ist solch ein Fall. Der Vater ist mittlerweile über 80, die Tochter über 60. Es wird immer in Ehrenamt, wurde es geführt, und plötzlich fällt dem Vater auf, was ist, wenn ich eigentlich nicht mehr da bin? Wer kümmert sich dann um meine Tochter? Das ist oftmals ein Einstieg für die Tandembetreuung. Dann gibt es aber tatsächlich dort drinne auch Besonderheiten, die es zu beachten gibt. Aber die Situation ist genau das Richtige. Ja.
Also wir haben es jetzt schon gelernt, es sind dann meistens zwei Menschen, können es auch drei Menschen zum Beispiel sein?
Ich glaube, das würde das Chaos dann perfekt machen. Zwei Menschen sind schon sehr gut. Also wir bleiben vielleicht in diesem Beispiel, wo Vater und Tochter ja diese Betreuung lange zusammen hatten. Der Vater ist ehrenamtlich eingerichtet worden, die Betreuung in bestimmten Aufgabenkreisen. Aufgrund seines Alters, bleiben wir genau bei meinem Beispiel, war es so, dass er sagte, Ämter und Behörden, das wird immer mehr und ich verstehe den Papierkram auch fast nicht mehr. Jeder will was von mir und ich verstehe nicht, warum ich nicht einfach zum Amt wie früher hingehen kann vor 30 Jahren und dann kläre ich das mit denen. Gerade das ist ein Aufgabenbereich, der dann aus der ehrenamtlichen Betreuung rausgenommen wurde in die berufliche Betreuung. Es geht also nicht, dass Aufgabenkreise von zwei Betreuern geführt werden. Also man kann sich nicht Ämter und Behörden teilen, sondern es muss ganz explizit vom Gericht dann beschrieben werden, wer ist für was zuständig. Aha. Also ich in dem Fall für Ämter und Behörden und die anderen Bereiche blieben beim Vater.
Das hat sich jetzt für mich so angehört, wenn ich jetzt Berufsbetreuerin wäre und ich hätte den Aufgabenkreis Ämter und Behörden, dass ich ja gar nicht mit dem Vater jetzt kommunizieren müsste, weil er hätte ja ganz andere Aufgabenkreise. Aber eigentlich dachte ich, man muss schon miteinander dann kommunizieren als Berufsbetreuerin und mit dem Vater irgendwie, weil man ja zusammen die Betreuung führt. Aber das hat sich jetzt so angehört, so das ist so mein Bereich und das ist so sein Bereich und ich bleibe in meinem Bereich und kläre die Sachen mit der betreuten Person dann und er klärt halt auch seine Sachen mit der betreuten Person. Ist das so?
Nein. Kommunikation ist das A und O. Ja, nicht nur zwischen Betreuern, sondern natürlich auch immer in dem Kontext mit dem Betreuten zusammen. Und es geht eher um Haftungsfragen, um Verantwortlichkeiten. Stellen Sie sich vor, wir haben Ämter und Behörden und ich habe die Auffassung, wir müssen vielleicht einen Antrag auf Grundsicherung stellen und der ehrenamtliche Betreuer sagt, nö, das sehe ich anders. Dann wäre es fatal, wenn wir den gleichen Aufgabenbereich haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns jederzeit absprechen. So ist es ja, dass Bereiche auch ineinander übergreifen. Wir können ja gar nicht so klar Kante ziehen in einem Aufgabenbereich. Soll ich Ihnen dazu mal ein Beispiel geben?
Ja, gerne.
Nehmen wir zum Beispiel, dass wenn eine ehrenamtliche Betreuung eingerichtet ist und eine Tandembetreuung mit einem beruflichen Betreuer besteht. Der Klient muss jetzt zum Arzt. Er wird begleitet zum Arzt, weil er die Gespräche nicht versteht und der Arzt fragt nachher, Mensch, Sie brauchen Medikamente, wie sieht es denn aus mit der Zuzahlungsbefreiung? Dann sagt der Klient, sowas habe ich noch nicht. Wer ist jetzt zuständig, wenn zum Beispiel der ehrenamtliche Betreuer die Gesundheitsfürsorge hat, vielleicht auch noch andere Bereiche, aber der rechtliche Betreuer die Vermögenssorge hat? An wen würde man sich jetzt wenden? Wie wäre das aufzulösen? Eine Idee?
Ja, im besten Fall mit beiden sprechen und sich von beiden Seiten Rückmeldung einholen.
Genau, Rückmeldung auf jeden Fall, aber tätig werden ist tatsächlich, also es ist eine Absprache unter den Betreuern, aber wenn man Kanten ziehen will, dann wäre es zum Beispiel so, dass der Klient begleitet wird von dem ehrenamtlichen Betreuer zu den Arztgesprächen, weil er die ja nicht versteht. Der Ehrenamtler hat die Gesundheitsfürsorge. Bei der Beantragung auf Befreiung von Zuzahlung bei der Krankenkasse greift allerdings die Vermögenssorge, weil es ist ein Antrag auf Geldleistung, nämlich damit ja dann auf Befreiung hinterher. Das heißt, man merkt schon, um das Kommunizieren kommt man nicht drum rum, um das gemeinsame Absprechen auch. Und wir haben tatsächlich ja noch immer nicht zu vergessen, was kann der Klient alleine? Mhm. Kann er vielleicht selber zur Krankenkasse gehen und kann sagen, ich brauche eine Zuzahlungsbefreiung? Denn dann muss der rechtliche Betreuer ja in keiner Art und Weise tätig werden, denn wir sollen ja nicht Aufgaben wegnehmen, sondern nur unterstützen und maximal übernehmen in Bereichen, die ein Betreuter nicht kann. Mhm. Nicht will, sondern nicht kann. Das heißt, der Betreute geht vielleicht sogar selbstständig zur Krankenkasse, bekommt dort den Antrag mit. Und wenn er dann überfordert ist mit dem Ausfüllen, dann muss man schauen, wie man weitergeht. Denn dann wird das Helfernetz tatsächlich größer, wenn wir zum Beispiel eine Eingliederungshilfe drin haben, mhm. eine qualifizierte Assistenz. Auch dann bin ich als rechtlicher Betreuer unter Umständen noch nicht drin. Mhm. Aber ich beobachte jederzeit, ich bin immer auf dem aktuellen Status und ich begleite von außen.
Diese Abstimmung zwischen den BetreuerInnen, wie könnte das stattfinden? Also sind das dann Telefonate, die man zu zweit, zu dritt dann vielleicht führt mit den Betreuten zusammen? Oder trifft man sich dann, macht man feste Termine, sag ich mal, alle 3 Monate treffen wir uns zu dritt und sprechen nochmal gewisse Sachen durch? Oder wie könnte so eine Abstimmung zwischen den BetreuerInnen aussehen?
Erstmal wird nichts hinter dem Betreuten gemacht, von daher eine Abstimmung zwischen Betreuerin, immer die Transparenz mit den Klienten, immer das A und O. Und dann ist Kommunikation natürlich ein weites Feld und man muss schauen, in welcher Art und Weise kommuniziert der Klient denn am liebsten, am besten, wie ist er dazu geneigt. Das heißt, Kommunikation kann stattfinden in Mails, in Telefonaten, in persönlichen Kontakten, in regelmäßigen Absprachen. Manche Klienten fahren wirklich sehr gut mit dem System, was sie jetzt sagen. Man hat einen festen Termin alle 3 Monate. Wenn etwas dazwischen ist, dann spricht man weitere Termine ab. Andere sagen, bitte ruf mich gar nicht an, ich würde darauf nicht reagieren oder ich gehe an keine Telefonnummern, weil ich nicht weiß, was kommt, schreib mir vorher eine SMS. Auch das haben wir, sag mir, was du willst und dann rufe ich dich zurück. Also das ist tatsächlich ein weites Feld. Mhm. Mit dem Parallelbetreuer, den wir dann haben, dem Tandembetreuer, ist es natürlich so, ich arbeite ganz oft damit, dass wir mit Klienten besprechen, dass diese Transparenz elementar ist, dass wir uns untereinander austauschen dürfen. Und tue dann aktuelle Sachstände per Mail kommunizieren. Mhm. Und dort dann sowohl den Betreuten in CC setzen, wenn es geht, wie auch natürlich den Tandembetreuer. So sind immer alle auf den Laufenden und können für sich raussuchen, was ist jetzt für mich relevant, wo ist vielleicht ein Handlungsbedarf oder wo frage ich nochmal nach.
Das hört sich ja schon wirklich sehr nach Teamarbeit an. Das war jetzt so mein erster Gedanke. Das wird wahrscheinlich auch so eine Tandembetreuung, wird Teamarbeit sein.
Auf jeden Fall. Eine Tandembetreuung braucht noch mehr Teamarbeit und noch mehr Absprache, als wenn man alleine der rechtliche Betreuer ist. Aber wie gesagt, ein Helfernetzwerk besteht ja in der Regel immer aus mehreren Personen. Es gibt kaum eine Betreuung, in der nur ein Betreuter und ein Betreuer existieren. Wir haben so viele Netzwerkpartner ringsherum und auch da muss ja eine gute, transparente Kommunikation stattfinden. Und dann sitzen mal gut und gerne auch bei einem Helfernetzgespräch plötzlich 8 oder 9 Leute an einem Tisch. Aber es ist wichtig, weil klare Abgrenzung und auch die Bereitschaft zur Kooperation das A und O sind in der rechtlichen Betreuung.
Würden Sie sagen, so die Tandembetreuung ist so die Art der rechtlichen Betreuung, die eher freiwillig eingerichtet wird, weil wir hatten das jetzt schon in anderen Podcast-Folgen immer mal das Thema, dass ja auch eine rechtliche Betreuung auch gegen den Willen eingerichtet werden kann, unter bestimmten Umständen natürlich. Aber würden Sie sagen, so die Tandembetreuung ist eher so die Betreuung, wo wirklich auch gerne vielleicht mal eingerichtet wird oder so eher die positivere Betreuung, wenn Sie da so zustimmen?
Also ich finde persönlich ja jede Betreuung positiv, aber ich weiß, was Sie meinen mit freiwillig und nicht freiwillig. Mhm. Also es geht ja immer um den Wunsch des Betreuten. Und manchmal ist es so, und da wären wir vielleicht in einem anderen Beispiel der Tandembetreuung, wenn ein Klient unbedingt einen rechtlichen Betreuer haben will, der aber vielleicht nicht in allen Bereichen geeignet ist, weil ihm nur bestimmte Fachkenntnisse fehlen. Mhm. Das kann auch wieder in der Vermögenssorge sein, aber auch in Ämtern und Behörden. Das heißt, der Betreute hat sich in den Kopf gesetzt, ich will aber betreut werden von XY und der macht das auch ehrenamtlich. Die Betreuungsbehörde schreibt ja einen Bericht und eine Einschätzung, wie es möglich ist. Und auch da kann es vorkommen, dass es dann heißt, in den Bereichen ist derjenige auf jeden Fall geeignet als ehrenamtlicher Betreuer, aber in anderen vielleicht nicht. Wir würden vorschlagen, dort eine Tandembetreuung einzurichten. Und auch das ist eine Kombination, die einfach sehr gut ist, weil es nach dem Wunsch des Betreuten geht, die ihm vertraute Betreuungsperson zu bekommen und gleichzeitig aber ja die Fachkompetenz, die die Betreuung notwendig braucht. Von daher insgesamt auf jeden Fall, es geht immer um eine Freiwilligkeit. Gegen den Wunsch des Betreuten auch noch eine Tandembetreuung so einzurichten, ist wirklich, es wird in der Praxis kaum praktikabel sein, weil wenn schon eine Betreuung gegen den Wunsch des Betreuten eingerichtet werden muss, dann ist ja ein Hauptaugenmerk bei mir der Vertrauensaufbau. Wenn ich dann noch einen zweiten Betreuer habe und ich muss das Vertrauen aufbauen in ein Dreiernetzwerk, wird das einfach sehr schwer.
Können Sie vielleicht irgendwelche konkreten Fälle nennen oder Situationen, wo wirklich so eine Tandembetreuung sinnvoll ist? Also wir hatten ja schon jetzt gerade so angerissen, zum Beispiel der Vater, der die rechtliche Betreuung für das Kind hat, ist sehr, sehr alt und traut sich nicht mehr alle Kreise zum Beispiel zu. Das hatten wir so als Beispiel. Gibt es da so noch andere Konstellationen, wo man sagt, da wäre es vielleicht ganz sinnvoll? Oder gibt es da eine spezielle Zielgruppe vielleicht, die davon besonders gut profitieren könnte?
Also es ist in allen Bereichen möglich. Also wir hatten ja tatsächlich auch das zweite Beispiel, dass ein Klient unbedingt eine spezielle Person als Betreuer haben möchte, die aber nicht in allen Bereichen die Kompetenz aufweist. Um das aber trotzdem möglich zu machen und auch das Ehrenamt zu stärken, sehe ich dort eine Tandembetreuung natürlich als sehr geeignet. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel, ich habe eine Tandembetreuung, dort ist der Bereich der Gesundheit auch ausgegliedert an eine ehrenamtliche Betreuung, weil mein Klient einfach eine schwere gesundheitliche Erkrankung hat und der Angehörige sich dort speziell auskennt, auch aus eigener Erfahrung heraus und sagt, ich möchte diesen Weg gerne mit meinem Angehörigen gehen und bin bereit, da alle Arztbesuche zu begleiten. Ich bin bereit, da spezielle Kliniken nochmal zu sorgen, auch noch enger an ihm dran zu sein, aber über das Maß einer normalen Geschwisterbeziehung hinaus, nämlich auch in dem Bereich Mitentscheidung treffen zu können mit dem Klienten zusammen, nämlich beim Arzt, weil er es dann vielleicht nicht kann. Und da ist es auch auseinandergenommen worden, was eine sehr gute Sache ist, weil ich kann mich im Hintergrund eher um das Finanzielle kümmern, wie wir dann vielleicht ein Hospiz bezahlen, wo wir noch Sachen beantragen können. Das ganze Papier liegt also bei mir, während der ehrenamtliche Betreuer dann mit die ganzen Arztbesuche begleitet und die ganzen Gespräche und die ganzen Therapien. Super Kombination.
Ja, das stimmt. Das war jetzt auf jeden Fall sehr gut verständlich mal dargestellt. Ich hänge gerade so an einem Gedanken. Wenn jetzt eine Tandembetreuung in Konstellation von einem Berufsbetreuer oder einer Berufsbetreuerin mit einem Ehrenamtlichen, aber einem Fremdehrenamtlichen zusammengeführt wird, könnte das auch für den Ehrenamtlichen den Einstieg in die Berufsbetreuung sein? Also von dem Ehrenamtlichen zur beruflichen Betreuung, könnte das so ein Übergang sein? So eine Begleitung auch für den Ehrenamtlichen dann?
Nein, ich glaube, das wäre der falsche Weg, um in eine berufliche Betreuung überzuführen, wenn ein Ehrenamtler sich dafür interessiert. Zum einen sind Ehrenamtler wahnsinnig gut unterstützt durch Betreuungsvereine, an denen sie ja angedockt sein müssen und auch gerne angedockt sind. Dort erhalten sie ja auch immer fachliche Unterstützung. Wenn jemand sich für den Beruf der rechtlichen Betreuung interessiert, dann ist er in der Regel A, in der Lage, eine ehrenamtliche Betreuung schon zu führen. Und B, wenn er irgendwo angedockt sein möchte, um Fachwissen zu erwerben, dann wahnsinnig gerne bei einem rechtlichen Betreuer in Form eines Praktikums, in Form vom Hospitieren. Das haben wir auch immer wieder hier. Das macht mehr Sinn, als eine Tandembetreuung zu führen.
Ja, das hatten wir auch schon in einer Folge mit Sven Eichner, meine ich, wo wir auch darüber geredet haben, dass ja auch angehende BerufsbetreuerInnen oder die zumindest da Interesse haben in dem Bereich auch einfach mal in einen Betreuungsverein oder zu einem Betreuungsbüro gehen können und fragen können, ob sie mal so einen Tag oder eine Woche mitlaufen können, um sich einfach mal so das anzugucken, wie es so den ganzen Tag abläuft, was so Aufgaben sind. Also das mit dem Praktikum, gut, dass Sie das nochmal erwähnt haben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um in den Beruf mal so reinzukommen, mal sich das anzugucken. Genau.
Auf jeden Fall. Also es ist auch so wichtig und jeder gutabende rechtliche Betreuer gibt gerne Auskunft, nimmt gerne Menschen mit, weil wir mögen ja diesen Beruf und wir geben ihn gerne weiter. Niemand wird sich da verwehren. Und wenn ich alleine daran denke, ich bin ja im Berufsverband des BDB selber Mitglied und dort auch strukturiert. Ich kenne viele Kollegen, die immer wieder Hospitanten haben. Wir sind nicht müde dabei, auf Berufsmessen zu gehen, über unseren Job zu sprechen. Wir sind auch nicht müde dabei, Ämtern und Behörden das zu erklären. Und ich habe gerade in letzter Woche wieder einen jungen Erzieher gehabt, der sagt, das könnte ich mir auch vorstellen. Und so ist das Gespräch über unseren Klienten nachher später in ein Gespräch gewandelt worden. Was ist das für eine berufliche Perspektive? Mhm. Und ich freue mich natürlich, dieser junge Mann kommt im nächsten Monat zu mir und läuft mal 2 Tage mit, um wirklich reinzuschauen, damit man nicht reinstolpert in den Beruf und dann vielleicht vollkommen überfordert ist, weil man sich das Ganze ganz anders vorgestellt hat.
Ich habe gerade noch überlegt, das hört sich ja schon vielleicht ein bisschen, also so eine Tandembetreuung hört sich für mich jetzt schon manchmal vielleicht auch ein bisschen kompliziert an, im Sinne von, dass es vielleicht auch Konflikte geben könnte, weil vielleicht die Betreuungspersonen so unterschiedlich sind, dass die zwei vielleicht auch gar nicht so gut miteinander können. Also gibt's sowas auch?
Das gibt es auf jeden Fall, aber das ist doch wie überall im Leben. Wenn ich meinen Nachbarn nicht mag, muss ich ja trotzdem mit ihm klarkommen. Und ich glaube, es ist eine Art der Professionalisierung von uns auch, mit solchen Dingen umzugehen und da einen guten Weg zu finden. Also es gehört wirklich zu einer Tandembetreuung, gehört Kooperationsbereitschaft, Kommunikation, Transparenz. Das sind aber alles Dinge, die zu einer normalen rechtlichen Betreuung, zu meiner Arbeitsauffassung ja auch gehören. Es gibt ja auch Betreuer, die würden anders entscheiden als ich. Dadurch sind wir ja so unterschiedlich. Das macht das Ganze ja so facettenreich und so gut, um für jeden Klienten genau den passenden Betreuer finden zu können.
Wenn ich 82 Jahre alt wäre und mein Kind noch rechtlich betreuen würde, wie müsste ich denn dann vorgehen, um so eine Tandembetreuung einzurichten? Also müsste ich mich dann an die Betreuungsbehörde wenden und sagen, hey Leute, ich kann mit dem Papierkram nicht mehr, kann mir da jemand den Aufgabenkreis abnehmen oder wie würde sowas laufen?
Also das Schönste ist natürlich, wenn ein Ehrenamtler selber auf diese Idee kommt, Unterstützung zu brauchen, weil es ist kein Eingeständnis, dass man etwas nicht kann, sondern tatsächlich etwas sehr Positives, wenn man feststellt, man könnte Unterstützung gebrauchen. Das mal vorneweg, das ist ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich verschiedene Wege. Auch ehrenamtliche Betreuungen müssen einmal im Jahr einen Betreuungsbericht abgeben. Im Rahmen dieses Berichtes gibt man an, was es für Änderungen gibt. Und dort sind nicht nur die Änderungen beim Klienten, sondern natürlich auch, wenn sich in der Zusammenarbeit etwas verändert. Und wenn ich das Gefühl habe, die Behörden wollen immer mehr und ich komme da nicht mehr hinterher oder ich bin da fachlich einfach nicht mehr auf dem Stand der Zeit, dann schreibe ich das doch rein mit der Bitte, doch bitte eine Tandembetreuung zu bestellen. Das wird in der Regel dazu dann führen, dass die Betreuungsbehörde angerufen wird, das zu hinterfragen. Worum geht es überhaupt? Um welche Aufgabenbereiche? Sind es vielleicht sogar noch mehr Aufgabenbereiche, die vielleicht ausgegliedert werden sollten, ja oder nein? Und natürlich auch immer um den Wunsch des Betreuten. Im positivsten Fall hat der ehrenamtliche Betreuer natürlich vorher mit dem Klienten gesprochen. Und der fällt nicht aus heiterem Himmel wie, Papa, du willst das nicht mehr machen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Sondern da fanden auch dann Gespräche statt. Gerade in diesen Beispielen haben wir oftmals in der Übergangsphase natürlich noch mehr Konfliktpotenzial, als wenn von Anfang an eine Tandembetreuung besteht. Denn das, was zum Beispiel Eltern in der ehrenamtlichen Betreuung machen, ist weit mehr als das, was rechtliche Betreuung ist. Und das zu verstehen als Klient oder als auch als Umstehende, wie der kommt jetzt nicht mehr ins Krankenhaus und bringt mir saubere Unterwäsche. Ja, das ist nicht rechtliche Betreuung, aber das hat Papa natürlich in seiner Funktion als Papa gemacht, aber er hat auch eine Betreuungsurkunde gehabt. Das ist natürlich im Außen immer wieder schwierig, das zu erklären, das aufzuspalten. Also da hat man natürlich in der Tandembetreuung noch mehr Aufklärungsbedarf, als wenn sie von Anfang an mit 2 Menschen besetzt wird.
nehmen wir mal an, ich habe das jetzt mit meinem Kind abgesprochen, dass ich irgendeinen Aufgabenkreis nicht mehr übernehmen kann, weil ich mich nicht mehr dazu in der Lage fühle. Und mein Kind wäre auch damit einverstanden, dass noch jemand Zweites in diese Konstellation reinkommt. Könnte ich dann auch einfach bei einem Betreuungsverein vorbeigehen, um mich überhaupt darüber zu informieren? Weil vielleicht habe ich Tandembetreuung da irgendwo mal so aufgeschnappt und weiß eigentlich gar nicht, was das jetzt so richtig ist, was das bedeutet. Kann ich dann einfach zum Betreuungsverein gehen und sagen, hey Leute, ich habe das mal gehört, was ist das denn? Weil ich kann vielleicht irgendwie nicht mehr oder ich bin auch sehr krank oder wie auch immer, um sich einfach mal zu informieren, also bevor man sowas in den Jahresbericht reinschreibt.
Für einen Ehrenamtler ist immer der erste Ansprechpartner der Betreuungsverein. Mhm. Nochmal, das sind die Menschen, die dich beraten, die dich unterstützen, die dir weiterhelfen, wenn du nicht weiterkommst. Auch das ist wirklich eine Möglichkeit. Die schlechteste Möglichkeit ist tatsächlich, so lange zu warten, bis es nicht mehr geht und man entweder nicht mehr da ist und dann ziemlich schnell ad hoc ein neuer Betreuer bestellt werden muss. Das kommt leider auch immer wieder vor. Also in meinem letzten Fall hatte ich nicht nur, dass mein Klient plötzlich von zu Hause ausziehen musste, weil es kein Zuhause mehr gab, weil Mama gestorben war. Wir mussten also eine Einrichtung wechseln. Das ganze soziale Umfeld hat sich geändert. Und dann gab es da noch eine fremde Person, die mittlerweile über Dinge reden wollte, worüber mein Klient jetzt vielleicht noch gar keinen Kopf hatte, weil er absolut in seiner Trauer war. Das ist eins, was natürlich die schlechteste Variante ist. Und die zweite schlechteste Variante ist, dass man nachher so Arbeit abliefert, dass es nicht mehr geht und die Betreuungsbehörde dann sowieso tätig wird, aufgrund eines Hinweises seitens der Gerichte oder auch des Helfernetzwerkes mit der Bitte um Überprüfung der rechtlichen Betreuung. Das wollen wir ja auch nicht, denn das sind tatsächlich dann schlechte Voraussetzungen für eine Tandembetreuung. Denn dann hat man das Gefühl, dass einem sowohl als ehrenamtlicher Betreuer wie auch als Klient etwas weggenommen wurde. Das wäre doof.
Wir haben es ja jetzt schon immer mal wieder so rausgehört, aber können Sie vielleicht das ganz kurz auf den Punkt bringen, was genau so die Vorteile sowohl für die Ehrenamtlichen als auch für die KlientInnen an sich durch eine Tandembetreuung sind?
Aus meiner Sicht ist einer der größten Vorteile, dass es eine Kontinuität und Nähe gibt, wenn vorher schon eine ehrenamtliche Betreuung bestand. Also gehen wir mal von dem Fall aus, dass eine ehrenamtliche Betreuung schon bestand und jetzt eine Tandembetreuung dazu eingerichtet werden soll. Dann bleibt erstmal alles wie bisher und es schleicht sich nur nach und nach ein. Es ist immer besser, wenn sich nur Teile des Lebens ändern, statt wenn es sich einmal auf den Kopf dreht. Ich denke, das geht uns beiden genauso.
Ja.
Lieber stückchenweise, genau, als komplett. Das ist wirklich, also eine Kontinuität und eine Nähe ist gegeben und man weiß ungefähr, was auf einen zukommt, wie alles läuft. Dann glaube ich auch tatsächlich, dass ein zweiter absoluter Vorteil, und das hatten wir vorhin auch kurz angesprochen, diese Wunschorientierung ist. Wenn ein Klient unbedingt jemanden als Betreuer haben möchte, der aber nicht für alle Bereiche die Fachlichkeit aufweist, wie schön ist es, wenn eine Tandembetreuung eingerichtet werden kann, sodass man sowohl dem Wunsch des Klienten entgegenkommt, wie auch die Fachlichkeit sicherzustellen. Mhm. Das finde ich mega. Dafür finde ich Tandembetreuung einfach, dafür liebe ich es. Mhm. Und wir haben geordnete Übergänge. Also wenn ein altes Ehrenamt bleibt und nur Fachbereiche nach und nach ergänzt werden, Eltern vielleicht feststellen, ah, so schlecht ist das dann doch nicht. Betreuer sind nicht alle schlecht von Persona, sondern ne, die tun auch die Wünsche meiner Kinder respektieren. Genauso gibt es das übrigens im umgedrehten Fall. Ich habe auch eine Betreuung, dort betreue ich den Vater und mit dem Sohn zusammen, der das bislang gemacht hat, aber nun weggezogen ist. Ja, der wird über kurz oder lang, das ist einfach absehbar, mir die Betreuung komplett übergeben, weil er sich jetzt sicher sein kann, dass ja alles so weiterläuft, dass ich nicht den Vater über den Tisch ziehe oder das kleine Haus verkaufe oder was auch immer dort ja kursiert, alles an Ideen und Vorurteilen. Und ich finde es tatsächlich auch sehr gut, dass wir dadurch das Ehrenamt stärken können nochmal. Das Ehrenamt ist eins unserer Rückgräte in der rechtlichen Betreuung, ganz klar. Und wie schlimm wäre es, wenn wir uns die Ehrenamtler einfach verbrennen, weil wir sie ausbrennen und überfordern. Mhm. Ich finde es ganz stark, wenn Menschen sich für die rechtliche Betreuung als Ehrenamt entscheiden. Umso schlimmer wäre es, wenn sie im System zerrieben werden, weil die Anforderungen zu hoch sind, weil sie überfordert sind oder weil sie Dinge nicht wissen. Wie schön ist es dann, wenn man dann vielleicht eine Tandembetreuung hat und trotzdem in diesem Ehrenamt arbeiten kann. Mhm. Das sind so tatsächlich, die finde ich so als Nutzen und Vorteile für alle insgesamt. Und nicht zuletzt, natürlich, ich liebe es auch, mein Radius immer wieder zu erweitern, immer mal über den Tellerrand zu schauen. Von daher ist Ehrenamt natürlich eine Herausforderung in der Zusammenarbeit, aber auch immer wieder ein super tolles Ergebnis.
Ja, das ist total schön, dass Sie das mit den Ehrenamtlichen gerade gesagt haben. Also, dass ja auch die eigentlich nicht alles machen müssten. Man könnte das ja auch im Tandem machen. Also gerade Fremdehrenamtliche zum Beispiel. Das ist ein ganz schöner Gedanke, weil das war jetzt auch so in meinem Kopf oder ich glaube auch in meinem Umfeld, in dem ich mich so bewege, dass wenn man das ehrenamtlich macht, also als Fremdehrenamtlicher, dass man dann eigentlich alles machen muss, also so alles oder nichts mäßig einfach. Und ich glaube, das müsste wirklich ein bisschen mehr, also zumindest in meinem Umfeld einfach kommuniziert werden, dass ja auch Fremdehrenamtliche gar nicht alle Aufgabenkreise machen müssen, die halt anstehen, sondern man könnte vielleicht einen Teil abgeben und einen Teil macht dann der oder die Berufsbetreuerin. Also das ist ein ganz schöner Gedanke tatsächlich, den muss ich mir mal merken auf jeden Fall.
Ja. Es gibt ja auch einfach schöne Fälle, also es ist ja nicht, früher hat man auch so ein klassisches Vorurteil, Ehrenamtler bekommen leichte Betreuung, Berufsbetreuer bekommen schwere Betreuung, zwischen leicht und schwer kann man gar nicht mehr unterscheiden, vielleicht noch in der Komplexität, dass Berufsbetreuer komplexere Fälle bekommen, aber es gibt ganz tolle Ehrenamtler, die fachlich so versiert sind, dass sie wirklich sehr komplexe Fälle übernehmen. Und es gibt Ehrenamtler, die einfach einen speziellen Bereich haben, den sie sehr gut einbringen könnten, aber auf anderen Bereichen nicht. Und warum dann nicht auch gerade diese Eigenschaften nutzen können, dieses Engagement nutzen können und dann eine Tandembetreuung einrichten? Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, es macht finanziell für den Staat einen Riesenunterschied, ob Tandem oder nicht Tandem. Denn im Tandem müssen zwei Betreuer bezahlt werden. Führt es ein Ehrenamtler alleine, ist es eine ganz andere Hausnummer. Oder führt es ein rechtlicher Betreuer alleine, fällt auch die Pauschale für den Ehrenamtler weg. Also es muss auch immer gewollt sein vom System. Ich persönlich liebe es. Ich mag es. Ich finde, es gibt wirklich großartige Chancen und Möglichkeiten, die man sonst nicht hätte. Aber es ist nicht überall gewollt.
Gibt es denn irgendwelche Verwirrungssituationen mit Behörden zum Beispiel oder in irgendwelchen Einrichtungen, wo der Betreute sich dann auffällt oder wo er dann mal für einen Krankenhausbesuch zum Beispiel hinkommt, wenn dann festgestellt wird von Ärzten zum Beispiel, dass da zwei Betreuungen herrschen?
Es gibt extrem viel Verwirrung. Also das A und O ist, dass sich Betreuer schon mal einig sind über ihre eigenen Aufgabenbereiche. Aber natürlich gibt es Verwirrung immer wieder. Es gibt Verwirrung bei Behörden, wenn ich Ämter und Behörden habe, einen Antrag stelle und dann kommt aber jemand anders und sagt, ich habe auch eine Urkunde und ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Das ist für eine Behörde natürlich sehr verwirrend, weil sie müssen sich erstmal orientieren, mit wem rede ich jetzt und wer ist für welchen Bereich zuständig. Und wenn ich überlege, wie oft ich den Erklärbär spiele, was überhaupt rechtliche Betreuung ist, dann ist das natürlich nochmal eine Hausnummer höher. Ja, also wenn schon andere Außenstehende verstanden haben, was rechtliche Betreuung ist, dann ist es natürlich nochmal ein umso mehr, ach übrigens, es gibt noch die Sonderform der Tandembetreuung. Es kann auch sein, dass es einen zeitlichen Verzug gibt, wenn wir zum Beispiel beim Krankenhaus eine Entscheidung getroffen werden muss und der Arzt entscheidet, die Entscheidung dieses Betreuers akzeptiert er aber nicht, weil er eine andere Auffassung über die Aufgabenbereiche hat. Wer Tandembetreuung schon führt, weiß nachher, welche Aufgabenbereiche wo stehen müssen und weist auch unter Umständen das Gericht darauf hin, wenn etwas nicht detailliert genug ist. Denn je detaillierter diese Aufgabenbereiche rauskristallisiert sind, desto klarer ist natürlich auch für Außenstehende, was ist mein Bereich, in dem ich entscheide und in dem ich beratend zur Seite stehe und was ist der Bereich des anderen Betreuers. Also es fängt eigentlich am Anfang schon in der Ausformulierung der Urkunde an und dann natürlich im Durchsetzungsvermögen des Teams. Also des Betreuungsteams.
Und wie sieht das mit dem Jahresbericht aus? Also vielleicht erstmal grundsätzlich, dass man weiß, was das ist. Es gibt ja einen Jahresbericht, der einmal im Jahr ausgefüllt werden muss, mit dem Betreuten im besten Fall natürlich zusammen. Oder in Absprache auf jeden Fall. Zumindest gibt es denn da erstmal grundsätzlich zwei Arten von Jahresberichten. Also ich will, was Ehrenamtliche ausfüllen müssen und was BerufsbetreuerInnen ausfüllen müssen, in dem Umfang, sage ich mal, oder in den Fragen, unterscheidet sich das?
Also ehrenamtliche Betreuung und berufliche Betreuung unterscheidet sich ja auch schon in der Haftung. Ja, wir haften ganz anders als Berufsbetreuer wie ein ehrenamtlicher Betreuer. Die Berichtspflichten sind tatsächlich auch vom Amtsgericht zu Amtsgericht sehr unterschiedlich. Für manch einen Ehrenamtler gibt es einen A4-Vordruck, wo man Ja und Nein einkreuzen darf. Andere Gerichte erfordern tatsächlich einen ausführlich geschriebenen Bericht. Und auch für uns als rechtliche Betreuer ist der Bericht sehr grob nur dargelegt, was muss alles rein. Und wir haben sicherlich manchmal über Softwareanbieter, manchmal aber natürlich auch über die jahrelange Tätigkeit wissen wir, wie der Bericht aufgebaut ist und was rein soll und was nicht rein soll. Ich schreibe in meinen Tandembetreuungen tatsächlich die Berichte ohne den ehrenamtlichen Betreuer, sondern mit meinen Klienten zusammen und gebe ihnen dann aber meinen ehrenamtlichen Betreuer. Denn in meinen Fällen ist es bislang immer so, dass die Tandembetreuer sich an meinen Berichten langhangeln und ihre Bereiche halt dann einsetzen, umformulieren. Es ist ganz wichtig, dass man sich miteinander austauscht, denn wir haben ja auch einen Bereich über die allgemeine Situation. Und da wäre es schon fatal, wenn da unterschiedliche Sachen drinne stehen. Sicherlich haben wir alle eigene Sichtweisen auf Dinge, aber so grundlegende Dinge, die klar sind, sollten auch klar bleiben in so einem Bericht, damit der Rechtspfleger nicht nachher stutzig wird. Der eine schreibt, er ist in einer WFBM und der andere sagt, nein, er sitzt den ganzen Tag zu Hause auf der Couch. Das wäre schon doof.
Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, wie das dann mit den Berichten aussieht. Also ob jeder so einen einzelnen Bericht schreiben muss oder alle beide zusammen oder ne? Aber das wurde jetzt im Grunde.
Ja, nein, jeder schreibt einen einzelnen. Genau. Mhm. Also ich muss Rechenschaft ja über meine Arbeit ablegen und nicht Rechenschaft über die Arbeit des anderen Betreuers und genauso im umgekehrten Maße. Aber wir berichten über einen und denselben Klienten. Und da gibt es natürlich Überschneidung. Aber ich schreibe natürlich nur in den Aufgabenbereichen, die auch mir obliegen, was dort anlag, was die Ressourcen sind, was vielleicht die Probleme sind und was ich in diesem Jahr getan habe und was nicht. Und natürlich auch immer die Ausschau, wo gibt es vielleicht eine Möglichkeit zur weiteren Verselbstständigung oder was liegt im nächsten Jahr noch an, was ganz genau meine Aufmerksamkeit erfordern würde. Es ist spannender, als man denkt. Dieser Bereich der Tandembetreuung einfach nicht so bekannt ist. Ich führe die aber wirklich so gerne und sie sind aufwendiger. Zeitlich gesehen. Aber ich sehe da so hohe Chancen drinne, dass wir rechtliche Betreuung noch mehr in die Mitte der Gesellschaft führen können und mehr Verständnis dafür haben. Wir hatten mal einen Politiker, der hat doch so schön pauschal gesagt, rechtliche Betreuung kann jeder. Dagegen sind wir sehr vorgegangen, weil nicht jede rechtliche Betreuung kann jeder. Aber sicherlich kann rechtliche Betreuung in Form von Beratung, Unterstützung, Begleitung und teilweise Übernahme kann in irgendeinem Bereich wirklich jeder, weil jeder Mensch Fachkompetenzen hat. Aber das ist die Chance, um genau das auch im Ehrenamt zu leben. Aus meiner Sicht eine Möglichkeit der Stärkung des Ehrenamts. Aber es muss gewollt sein.
Genau, aber es muss gewollt sein, weil ich hatte auch eine Podcast-Folge mit einem ehrenamtlichen, also fremdehrenamtlichen Betreuer und der hat gemeint, er macht ja das total gern. Also er ist auch schon seit 20 Jahren ehrenamtlicher Betreuer für 5 KlientInnen. Er macht die Betreuung, die Ehrenamtliche, total gerne, aber was ihn einfach stört, ist so der Umgang mit Ämtern und Behörden, also mit welchem Ton die Betreuungsbehörde oder auch das Amtsgericht ihm entgegenkommt und welche Anforderungen dargestellt sind und das findet er total doof, weil er macht es total gerne und er hat so das Gefühl, die Behörden und die Ämter, die wissen alle alles besser und dann denkt er sich immer, ja, dann sollen die doch die Betreuung führen und dann denkt er im nächsten Moment wieder, nee, lieber nicht, weil wer weiß, wie diese Menschen in den Behörden mit meinem Klienten dann umgehen am Ende des Tages.
Ja.
Und er findet das so schade. Und er hat auch gesagt, er würde auch gerne den ganzen Papierkram, hat er es genannt, abgeben an eine Berufsbetreuerin zum Beispiel, die halt vielleicht sich dann auch besser auskennt damit. Er ist nämlich auch schon recht alt und hat damit Probleme. Und er würde gern, weil er auch im sozialen Bereich eine Ausbildung gemacht hat und sehr lange, sehr viele Jahre im sozialen Bereich gearbeitet hat, er kann gut mit Menschen und er kommt mit seinen KlientInnen super gut klar. Und er würde viel mehr sich, also den Menschen so die Zeit schenken, und sich da viel mehr, also einbringen einfach mehr und diesen Papierkram abgeben. Aber ich glaube wirklich, dass so generell so diese Tandembetreuung einfach gar nicht so, ja, ich weiß nicht, bekannt ist, aber vielleicht gar nicht so im Kopf herrscht, dass sowas ja auch bei Ehrenamtlichen möglich ist oder ja, bei Ehrenamtlichen möglich ist, bei Fremdehrenamtlichen auch. Und ich glaube, wenn das mehr gehört wird, also dass es diese Möglichkeit einfach gibt, auch bei Fremdehrenamtlichen, ich glaube, dann hätten wir auch gar nicht so ein riesen Betreuungsproblem, wie wir aktuell haben, weil ja ganz viel dann ehrenamtliche Menschen abnehmen könnten, wenn sie eben vielleicht zum Beispiel den Papierkram nicht machen müssten, Anträge stellen und so. Das war jetzt so mein Gedanke.
Wobei es ja eine Gratwanderung ist, genau. Also man muss insgesamt ein bisschen gucken, es ist ja eine Gratwanderung. Wenn ich eine Betreuung aus dem Ehrenamt übernehme, dann habe ich oftmals Probleme damit, dass sie vorher auch gut rechtlich geführt wurde, aber in einem hohen Maß darüber hinaus. Wie ich vorhin sagte, Unterwäsche ins Krankenhaus. Das ist keine rechtliche Betreuung. Wenn das aber immer der rechtliche Betreuer gemacht hat, auch wenn er fremd ehrenamtlich war, dann führt das zu Missverständnissen. Ja, ich gehe auch keine Zahnbürsten kaufen. Schon kommt es manchmal vor, dass ich Abonnements für Zeitschriften mache. Mhm. Warum? Weil ich mit dem Klienten darüber gesprochen habe, er möchte das. Wir haben das ausführlich besprochen, es ist sein Wunsch, aber er ist nicht in der Lage, es abzuschließen. Und bevor er nachher mit 5 Abos zurückkommt, schließe ich das lieber ab für ihn. Mhm. Ja, also es ist in allem so eine Gratwanderung. Und Papierkram macht einen Großteil unserer Arbeit aus. Und auch ich hadere immer wieder mit meinem Gegenüber. Ämter, Behörden. Können wir alle Menschen nehmen. Immer wenn ich als Rechtsbetreuerin aufschlage, dann wird mir natürlich auch ein anderer Wind entgegenwehen. Aber ich glaube, da ist auch ein Ehrenamtler nicht alleine. Uns geht es genauso. Auch wir müssen uns manchmal sehr Gehör verschaffen, was unsere Aufgaben sind, was es nicht unsere Aufgaben sind und was noch okay ist und was nicht mehr okay ist in einer Anforderung an uns.
Ja, ich glaube, da haben BerufsbetreuerInnen einfach einen besseren Überblick oder ein besseres Gespür, eben weil sie die Betreuung berufsmäßig führen. So was erlaubt ist oder bis zu welcher Grenze, was genau von Ämtern und Behörden erlaubt ist. Ich glaube, das ist der große Vorteil gegenüber von ehrenamtlichen Menschen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und man versucht ja viel dann Ehrenamtler darin zu stärken und zu schulen. Aber ich sehe auch einen ganz großen Bedarf, einfach darin, Ämter und Behörden zu schulen. Was ist eine rechtliche Betreuung überhaupt? Und was macht sie und was macht sie nicht? Also es gab Zeiten bis vor einigen Jahren, wo wir von der Eingliederungshilfe immer noch für Aufgaben herangezogen werden sollten. Da hieß es dann, nee, Sie haben ja einen rechtlichen Betreuer, Sie brauchen keinen ambulanten Betreuer. Das ist natürlich ein Trugschluss. Aber solche Vorurteile aufzuweichen, dauert Jahre. Dauert einfach viele, viele Jahre und da ist es immer wieder ein Aufklärungsbedarf, auch dort sozusagen auf der Gegenseite. Nein, das mache ich jetzt nicht. Oder wie gesagt, unser überspitztes Beispiel mit der Unterwäsche im Krankenhaus, auch dort stehe ich oft vor dem sozialen Dienst und sage, das tut mir total leid, dass ihr die Waschtasche verschlammt habt, aber es ist nicht meine Aufgabe, eine neue zu kaufen, wenn sie hier verloren gegangen ist. Geht sie suchen. Ja, das sind alltägliche und da haben Sie absolut recht, das hat sicherlich was mit der Berufserfahrung zu tun. Aber das traue ich tatsächlich auch jedem zu, der keine Berufserfahrung hat, da zu sagen, nee, danke, ich lasse mich hier nicht vor den Kahn spannen.
Ja, klar. Was ich jetzt noch so im Kopf habe, weil es mich beschäftigt in den letzten Aufnahmen, die ich so hatte, wissen Sie, ob auch Tandembetreuung schon von Betreuungsbehörden geführt wird? Also es gibt ja schon länger auch Behörden, die rechtlich betreuen, die Behördenbetreuung, so nennt man das ja. Gibt es da vielleicht auch so Tandembetreuung, also dass Behördenmitarbeiter mit einem Ehrenamtlichen zusammen als Tandem betreut?
Ich kenne keine eigene, das ist aber meine persönliche Erfahrung. Mhm. Ich kenne aber auch nur sehr, sehr, sehr wenige Behördenbetreuungen.
Mhm. Okay.
Also von daher.
Nee, hätte mich jetzt nur interessiert, weil das ja auch ganz spannend gewesen wäre, wie das dann so funktioniert. Aber generell, Behördenbetreuung ist ja ein ganz anderes Thema und auch ein sehr großes Thema dann doch am Ende des Tages.
Auf jeden Fall.
Aber ich wollte es mal in den Raum werfen, weil das ja auch so eine Möglichkeit vielleicht wäre. Keine gute Möglichkeit vielleicht, aber es wäre eine Möglichkeit. Gibt es denn sonst irgendwas ganz Wichtiges, was wir jetzt vergessen haben, was noch zu erwähnen wäre bei der Tandembetreuung?
Aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben vieles erwähnt. Ich glaube, wir haben ganz oft Kooperationsbereitschaft, Abgrenzung und Transparenz erwähnt. weil das ist das A und O, sonst ist es nicht möglich. Und ich finde es ganz wichtig, immer nochmal zu sagen, Tandembetreuung gab es tatsächlich schon immer. Es gab sie vor 2023, es gibt sie seit 2023 in einem anderen gelagerten Text. Aber es ist tatsächlich möglich, auch wenn es nur der eine Satz ist. Aber es ist halt in 1817, das Betreuungsgericht kann mehrere Betreuer bestellen, wenn die Angelegenheiten des Betreuten hierdurch besser besorgt werden können. Und genau das umschreibt alles das, was Tandem macht.
Dann würde ich nochmal alles kurz zusammenfassen. Da halte ich mich jetzt heute aber wirklich ganz kurz, weil wir haben das so schön ausführlich und präzise beschrieben oder Sie im Speziellen, dass ich da, glaube ich, gar nicht mehr so viel zusammenfassen muss. Aber ich mache es nochmal ganz kurz. Also haben Sie jetzt auch zum Schluss nochmal gesagt, Paragraph 1817, steht die Tandembetreuung. Und das ist meistens so eine Konstellation von BerufsbetreuerInnen und ehrenamtlichen Menschen, also sowohl Angehörige als auch Fremdehrenamtliche. Das ist so die Hauptkonstellation oder eigentlich ja auch der Sinn und Zweck davon. Da haben wir auch gleich ganz schnell gesagt, dass Kommunikation natürlich das A und O ist in so einer Tandembetreuung, dass es um Abstimmungen geht, mit besonderem Augenmerk auf den betreuten Menschen natürlich. Und dass man natürlich auch die Aufgabenkreise gar nicht so präzise abtrennen kann, sondern dass das auch überlappend ist und dass natürlich da eine Abstimmung, eine Kommunikation immer notwendig ist. Und es natürlich auch um Transparenz geht. Und letztendlich auch um Teamarbeit. Also Tandembetreuung ist Teamarbeit. Und ich hatte dann so gefragt, ob man so die Tandembetreuung als so eher die positive Betreuung so nennen kann, weil das ja meistens dann schon so Betreuung sind, wo ja vielleicht der Vater sagt, ne, ich kann dies und das nicht mehr und bespricht das mit seinem Kind und das Kind sagt, ja gut, kann ich mir vorstellen. Oder dass halt irgendein Fachmann zum Beispiel vielleicht irgendeinen Bereich besser kann als der Vater jetzt und da dann angefragt wird, ob derjenige dann die Betreuung übernehmen kann in dem Bereich.
Ich finde, rechtliche Betreuung ist eine höchst individuelle Angelegenheit. Wir haben unterschiedlich individuellste Situationen, warum eine rechtliche Betreuung eingerichtet werden sollte. Auch wenn Aufgabenkreise im ersten Moment immer gleich klingen, sind sie doch in ihrer Kombination höchst individuell. Und Tandembetreuung ist weder eine bessere Betreuung noch etwas, was unbedingt anzustreben ist, sondern sie ist genau ein Ausdruck dieser Individualität, die uns die rechtliche Betreuung als Möglichkeit bietet. Und ich finde, sie sollte einfach mehr Beachtung bekommen und darf tatsächlich auch öfters benutzt werden und nicht nur, und das sehen wir oft in der Praxis, in 1817 ist es beschrieben, was daraus gemacht wird, sind Sterilisationsbetreuer, die eingesetzt werden oder Ergänzungs- und Verhinderungsbetreuer. Aber auch über eine lange Zeit eine Tandembetreuung zu führen, ist möglich und sollte tatsächlich genutzt werden, wenn sie für den Fall passend erscheint.
Genau, das war jetzt eine sehr gute Zusammenfassung bisher. Denn ich habe dann auch noch nach dem gefragt, wie man denn so eine Tandembetreuung einrichten könnte. Und da haben Sie gesagt, man kann das in den Jahresbericht so als Wunsch reinschreiben und meistens meldet sich dann die Behörde und dann wird ein Gespräch stattfinden und wird geschaut, ob es gehen kann oder nicht. Und natürlich gibt es dann auch Vorteile, sowohl für die, also eigentlich für alle, für die ehrenamtlichen BetreuerInnen, auch für die KlientInnen. Gerade in der Tandembetreuung ist auch so der Vorteil, dass ja so eine Kontinuität und Nähe durch den Ehrenamtlichen gegeben ist, weil das ja meistens der Vater zum Beispiel ist. Das heißt, da ja auch schon lange Jahre eine Beziehung vorhanden ist und sehr viel Vertrauen vorhanden ist. Und es schleicht sich nur nach und nach etwas Neues ein oder ein neuer Mensch, der dann vielleicht immer mehr Aufgabenkreise vielleicht auch übernimmt, weil dann klar ist, dass vielleicht die Eltern irgendwann auch gar nicht mehr da sind und dann ja so auch ein fließender Übergang bis hin zur, die Eltern haben die rechtliche Betreuung nicht mehr, weil sie vielleicht nicht mehr leben und dann ist der oder die Berufsbetreuerin da und das vielleicht sogar schon viele, viele Jahre und dann hat der oder die Berufsbetreuerin mit dem Klienten oder der Klientin natürlich auch schon eine lange Beziehung, eine lange Bindung und auch ein Vertrauen. Kann ein großer Vorteil auf jeden Fall sein. Und es kann natürlich auch eine Fachlichkeit sichergestellt werden, das haben Sie ja auch gesagt. Gerade wenn es um Themen geht, wo vielleicht die Eltern nicht mehr so im Thema drin sind oder nicht visiert sind da drin. Und natürlich auch das Ehrenamt an sich wird das haben Sie auch so gesagt, weniger verbrannt. Also indem man einfach sagt, der Ehrenamtliche muss gar nicht alles übernehmen und vielleicht sich dann dadurch überfordert fühlen und vielleicht die Betreuung dann nicht ausreichend gut oder dementsprechend dem Klienten gut führen können, sondern dann kann dann eine Berufsbetreuerin mit in die Tandembetreuung und da entstehen einfach auch ganz viele Vorteile für alle im Grunde. Und natürlich auch, haben Sie ganz zum Schluss noch gesagt, so die Horizonterweiterung des oder der Berufsbetreuerin, dass man vielleicht auch noch mit anderen Menschen so in Kontakt kommt, nochmal andere Sichtweisen erhält im Rahmen einer Tandembetreuung, was man sonst vielleicht nicht hätte, auch andere Austauschmöglichkeiten. Und ich hatte noch gefragt, ob dann irgendwie so eine Verwirrung gibt, gerade so bei Behörden oder im Krankenhaus, wenn dann auf einmal zwei BerufsbetreuerInnen da sind oder eingetragene Personen und der Arzt dann gar nicht weiß, mit wem er jetzt reden kann, auf wen er jetzt hören darf oder auch nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist immer mal wieder so, gerade wenn Ärzte zum Beispiel ja auch ganz oft gar nicht wissen, was überhaupt eine rechtliche Betreuung ist. Also das gibt es ja auch, dass gar nicht grundsätzlich bekannt ist, was eine rechtliche Betreuung ist. Und wenn man dann überhaupt damit erstmal anfangen muss und dann noch die Sonderform der Tandembetreuung und dann stehen da noch zwei Leute, die die Betreuung innehaben. Also es kann schon mal schwierig werden, Verwirrung hervorrufen, aber letztendlich mit Kommunikation und vielleicht ein bisschen Geduld lässt sich das dann auch ganz gut beheben.
Genau, so ist es.
Genau. Ja, und dann sind wir nur noch mal auf den Jahresbericht eingegangen, weil ich dann gefragt habe, ja, wie sieht es mit dem Jahresbericht aus? Wer schreibt denn dann den Jahresbericht? Müssen beide Seiten einen Jahresbericht schreiben? Und dann haben sie gesagt, naja, es gibt ja schon Unterschiede in der Haftung. Also ich als Berufsbetreuerin hafte anders wie ein Ehrenamtlicher zum Beispiel. Auch die Jahresberichte sind tatsächlich von Amtsgericht zu Amtsgericht auch unterschiedlich. Also selbst da gibt es keine einheitliche Linie. Und Sie machen es jetzt speziell so, dass Sie den Jahresbericht schreiben und schicken den an den Ehrenamtlichen und auch an den Klient oder an die Klientin. Und der Ehrenamtliche orientiert sich dann an dem, was Sie sagen. Einfach nur im Sinne von, dass zum Beispiel klar ist, der Mensch arbeitet in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Das ist sein Arbeitsplatz und nicht, dass zum Beispiel sowas zweimal drinsteht. Also jede Seite soll schon die eigene Sichtweise, denke ich, auch reinschreiben, was abgesprochen wurde mit dem Klient. Aber so gewisse Eckpunkte, die sollten natürlich übereinstimmen. Und deswegen schon zwei Berichte, aber letztendlich dann doch einheitlich. Das wäre jetzt mal meine ganz grobe Zusammenfassung, weil ich glaube, es wurden so viele gute Sachen erklärt und verständlich erklärt, dass der oder die Hörerin einfach nochmal zurückspringen müsste, um sich das einfach dann nochmal genauer anzuhören, damit es auch wirklich klar ist, die Tandembetreuung.
Sehr gerne. Ein unspektakuläres Thema, dann doch ganz spannend geworden.
Nee, das war eine sehr, sehr schöne Folge und ich denke, dann machen wir für heute an dieser Stelle Schluss.
Sehr gerne.
Ja, dann vielen Dank.
Und vielleicht bis irgendwann wieder, ne?
Das war Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Rechtliche Betreuung betrifft viele, doch zu selten wird sie besprochen. Jede Stimme, kritisch oder konstruktiv, macht sie sichtbarer. Hast du Fragen, Erfahrungen oder Feedback? Schreib mir gern auf madlin-frühwein.de. Bis zur nächsten Folge.